der Sinne zu verzichten. Diejenigen, die nicht mehr so hören können und die Hörgeräte streiten, dann wissen ganz genau, was es bedeutet, gut zu hören. Da sehnt man sich zurück zu den Zeiten, wo das alles so noch scharf klang. Ja, sehen, hören, schmecken, tasten. Es ist ein Wunder Gottes, wie er uns geschaffen hat. Und es ist ein Wunder, dass er uns auch erlöst hat in Jesus Christus. Wir haben jetzt gerade eine Predigreihe über Psalmen. Psalmen als Lebenshilfe. Und wir haben schon zwei Psalmen angesprochen, also nicht durch, denn die Psalmen sind auch so wie eine Quelle, da kann man immer wieder schöpfen und neue Impulse bekommen. Im Psalm 1 ging es darum, dass wir Freude haben an Gottes Wort. Glücklich ist derjenige, der Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnt. Denn sie ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserflächen. Was für ein wunderbares Wort. So beginnen die Psalmen. Im Psalm 103 ging es darum, dass wir Gott von ganzer Seele loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das können wir immer wieder uns in Erinnerung rufen und singen. Bei der Arbeit, unter der Dusche, beim Beten. Überall, sogar wenn wir nachts wach werden. Und diese Verse kann man sich einprägen mit einem Satz. Genauso wie diesen Psalm 34, Gottes Güter schmecken. Sehet und schmecket, wie gut der Herr ist. Jedes Mal, wenn wir essen, können wir dran denken. Oder wenn wir trinken, wir schmecken. Um wie viel mehr ist Gott besser, gütig? Das kann man gar nicht beschreiben. Ich hoffe, dass dieser Psalm 34 uns auch so in Erinnerung bleibt, wenn wir diesen Satz, diesen Vers sagen, sehe und schmecket, wie gütig der Herr ist, wie freundlich der Herr ist, dass uns Wasser im Mund zusammenläuft und in der Seele. Und dass wir das uns so zergehen lassen und uns darüber freuen. Und dass die Freundlichkeit Gottes uns ganz neu erfasst. Wir lesen zuerst aus diesem Psalm, den ich in zwei Teilen ansprechen werde, die ersten 9 Verse. Und wem das noch möglich ist, bitte aufstehen. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese deine Worte. Und wir danken dir, dass du uns mit deinem Wort ansprichst. Herr, sprich dieses Wort in unsere jeweilige Situation hinein, damit wir es leben können, damit wir dein Wort hören und tun. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Dieser Psalm zeigt uns auf eine dreifache Art und Weise, der ganze Psalm, wie wir Gottes Freundlichkeit, Gottes Güte schmecken können. Ja, mehr noch, wie wir Gott als solchen in seinem Wesen erfahren können, vielleicht erfassen können mit unserem ganzen Dasein, auch mit unseren Sinnen. Drei Punkte dazu: Gott hilft dir, wenn du ihn anrufst. Er bewahrt dich, wenn du ihn fürchtest. Und das Dritte: er richtet dich auf, wenn du versagt hast. Heute werden wir uns mit dem ersten Punkt befassen, die ersten 9 Verse. Nächsten Sonntag die folgenden 10 bis 23. Gott hilft dir, wenn du ihn anrufst. Er hilft dir, wenn du zu ihm kommst, so wie David. Und das ist ein Wort, das nicht irgendwo am Schreibtisch entstanden ist. David hätte sich hingesetzt, hat seinen Laptop rausgeholt und das da in die Tasten reingehauen. Nein, er hatte da keinen Laptop. Das ist das eine. Und das andere, er war in einer ganz schwierigen Situation. Dieser Psalm ist nicht auf der Dachterrasse entstanden, wo er als König David hin und her gegangen ist. Da war er noch kein König, als er das geschrieben hat. Also was er hier erlebt hat, beschreibt er später. Okay, vielleicht schon als König. Hier heißt es zuerst, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Was bedeutet das, diese Einleitung? Das musste eine ganz besondere Situation sein. Da müssten wir in der Bibel nachschlagen. Und wenn wir das 1. Samuel-Buch aufschlagen, Kapitel 21, das könnt ihr gerne zu Hause tun, oder überhaupt die Kapitel von 19 bis 21, da können wir diese ganze Situation nachvollziehen, wie es dazu kam, dass David vor dem Abimelech da war und sich irre oder wahnsinnig stellte. Dort wird uns David als ein junger Mann beschrieben im 1. Samuel-Buch. Er war auf dem Hof des Königs Saul und Saul hat ihn gemocht, weil David gut spielen und singen konnte. Aber dieser Saul, der König Saul, der war ziemlich impulsiv und er hatte so seine Launen. Hinzu kommt, dass Saul der Schwiegervater von David geworden ist. Und das macht die Situation nicht einfacher. Das wissen all diejenigen, die Schwiegereltern haben. Ja, das ist nicht immer so, aber es kommt schon mal vor. So wie bei David. David ist also diesem alten Hautdegen ziemlich ausgeliefert. Und wenn Saul irgendwas nicht passte, musste er in bessere Stimmung versetzt werden. Oder er ist auf einmal depressiv geworden, schlecht gelaunt, traurig. Dann, was hat er dann gemacht? Er konnte doch keinen CD-Player einschalten. Oder Radio, das gab es damals nicht. Er hatte auch keinen MP3-Player. Kein Smartphone. Wenn ihm irgendwas nicht passte, dann hat er David holen lassen, als einen begabten Musiker und Sänger. Da musste für Saul, der David musste so lange Harfe spielen, bis sich seine Stimmung gebessert hat. Und das dauerte mal kürzer, mal länger. Da konnte David nicht sagen, hallo, ich habe keine Lust, ich wollte gerade mit meinem Freund einen Ausflug machen. Nein, er musste zu dem König gehen und sich zu seinen Füßen setzen und für ihn spielen und singen. Ja, wenn er das nicht gemacht hätte, müsste er gleich ein Testament aufsetzen. So war es nämlich mit dem König Saul. David musste also diesem alten Griesgram immer wieder die Laune verbessern. Und das war so ein Schicksal, kann man ihn nicht drum beneiden. Und der Zustand von Saul verschlechterte sich zunehmend. Das wurde immer schlimmer. Warum? David genoss nämlich die Sympathie des Volkes. Und Saul war beim Volk nicht so sehr beliebt. David hatte so eine gewinnende Art. Und Saul, hochnässig, vielleicht brutal. David war erfolgreich, egal was er anfasste, sodass die Menschen sagten, Saul, der hat 1000 Leute besiegt. Aber David, 10.000. Er war sogar als Anführer erfolgreicher als König selbst. Das war für den Saul wie ein Stich ins Herz. Und die Situation war nicht mehr zum Aushalten. Die Bosheiten und Gemeinheiten des Königs Saul wurden immer mehr. Eines Tages, als David gerade für Saul etwas von Eric Clapton spielen wollte, naja, ich weiß nicht was, steht auch nicht in der Bibel, da greift auf einmal Saul zu einem Wurfspieß und schleudert ihn gegen den David. Er konnte gerade noch ausweichen und der Spieß blieb verbohrt in der Wand und David hat sich dann gedacht, okay, das war's. Jetzt ist Schluss mit lustig. Also nächstes Mal werde ich vielleicht getroffen. Ich muss abhauen. Ich muss weg hier. Denn dieser König ist wahnsinnig. Und deshalb floh David und wurde von Sauls Soldaten verfolgt. Er brauchte nämlich den David als eine Aufhellungstablette in seinen dunklen Zeiten. Was hatte David gemacht? Er war auf der Flucht vor Saul und egal wo er sich versteckte im Land, wurde er immer wieder verraten. Und da musste er wieder fliehen. Saul war David immer hinterher und David wusste nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf der Flucht. Als ich noch Kind war, lief im Fernsehen diese Serie und ich habe es geguckt, manchmal durfte ich es nicht. Ich war damals noch nicht so volljährig, würde ich sagen. Und da war in diesem Film Auf der Flucht, 63 wurde er produziert, Dr. Richard Kimble, von diesem hier auf dem Bild David Janssen gespielt. Und was war da passiert? Er hat nämlich, oder seine Frau wurde ermordet. Und er wurde verdächtigt, verurteilt. Er wusste aber, dass er unschuldig ist. Auf dem Weg zum elektrischen Stuhl konnte er fliehen. Und seitdem war er auf der Flucht. Das wurde noch einmal verfilmt, 1993 mit Harrison Ford. Und, ja genau. Und der hat sich, diese Dr. Kimble hat sich irgendwo eingerichtet, Arbeit bekommen, Wohnung und eine Frau kennengelernt und da war ein Polizist immer hinter ihm her, hat ihn wiedergefunden. Da musste er wieder alle Zelte abbrechen und fliehen. Immer wieder. Ich habe mir gedacht, damals, als das als Serie lief, jedes Mal, oh nein, schon wieder. Wann gibt's Happy End? Zum Schluss gab es ein Happy End. Er hat nämlich selber den Mörder seiner Frau, einen einarmigen Mann, gefunden. Genau, und dann war er endlich frei. Aber was er dazwischen erlebt hat, war furchtbar. Nun, kann man sich vorstellen, so ähnlich ging es dem David. Er hat sich versteckt und er dachte, ah, jetzt bin ich hier sicher, wieder verraten und er musste wieder fliehen. Deshalb geht David in ein anderes Land, nämlich in das Land der Philister. Und dort versucht er unterzutauchen, denn die wahren Feinde Israels. Interessanterweise hat David selbst einmal die Philister besiegt. Also er konnte da nicht mit großer Sympathie rechnen. Und viele von ihnen wurden durch David und seine Soldaten getötet, von den Philistern. Da musste er schon ziemlich verzweifelt sein, um in so ein Land zu gehen, um sich dort zu verstecken. Die Menschen entdeckten ihn und sagten wieder, ach, da ist doch der David. Und wieder kam es heraus. Und dann wurde er erfasst und wurde auf einen Hof gebracht, nämlich auf einen Hof des Königs von den Philistern. Und man wollte ihn einfach umbringen. David wusste nicht, was er machen sollte. Er hatte richtig Todesangst und Angst. Und wenn man Psalm 54 liest, da berichtet David von seiner Angst in dieser Situation. Was kann er tun? Gibt es noch einen Ausweg? Und dann bekam er von Gott eine Idee, nämlich, dass er sich wahnsinnig stellte. Und auf einmal ließ er die Spucke laufen über seinen Bart, lief gegen den Pfosten und ritzte da was drin. Und alle dachten, der ist nicht ganz dicht. David hofft, dass ihm das hilft. Dieser vorgetäuschte Wahnsinn. Und der König Abimelech sieht sich das Ganze und sagt zu seinem Beraterstab, da können wir das nachlesen im Kapitel 21 im 1. Samuel-Buch, er guckt sich das an und sagt, hallo, seht ihr nicht, dass dieser Mann verrückt ist? Warum bringt ihr ihn zu mir? Gibt es bei mir nicht schon genug Verrückte, sodass ihr auch noch diesen Mann zu mir herbringt, damit er bei mir verrückt spielt? So etwas kommt nicht in mein Haus. Und da wurde David hochkant rausgeschmissen. Sein Plan ist aufgegangen. Auf einmal war er frei. Und darüber hat später David nachgedacht. Das war die Situation. Im Vers 5 lesen wir hier, da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. David war nämlich nicht nur in einer schwierigen äußeren Situation, das sind wir auch oft, in einer schwierigen äußeren Situation. Er hat unter dem starken Druck auch gelitten und er hat dabei seine innere Orientierung verloren. Versteht ihr das? Da können wir uns vielleicht in seine Situation versetzen. Mal die äußeren Schwierigkeiten und Nöte oder die inneren. Und wir haben Probleme. Und wir haben Angst. Was wird daraus? Werde ich das überwinden oder nicht? Wenn die Situation außen schwer ist, wenn die Dinge plötzlich anders laufen, als wir uns das vorgestellt haben, als wir uns wünschen, wenn man nicht weiß, was noch kommen wird, dann kann es auch sein, dass uns der Blick auf Gott verloren geht. Gott verschwindet aus unserer Perspektive. Wir versuchen, uns selbst zu helfen oder dass uns andere Menschen helfen. Aber wir kommen nicht darauf, uns an Gott zu wenden, zu ihm zu rufen. Und im Vers 7 lesen wir, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und wisst ihr was, das heißt für uns, wenn wir ganz unten sind und nicht mehr sehen, wie es weitergehen kann, dann gibt es einen, der dich und deine Situation doch sieht. Das ist Gott selbst. Zu ihm sollen wir rufen. Und wenn du das tust, dann kannst du seine Güte und seine Freundlichkeit erfahren, seine Hilfe. Damit werden alle, also wir alle auch, die wir alle ab und zu irgendwo in Elend sitzen, eingeladen, uns an Gott zu wenden, ihn anzurufen. Im Neuen Testament würde man sagen, wende dich an Jesus Christus. Ruf ihn an und sag ihm, was deine Not ist, denn er ist der einzige Mittler zwischen Gott und uns Menschen und denen, die an Gott glauben. Im Vers 2 heißt es hier, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das haben wir gerade gesungen. Er hat zu Gott gerufen, hat Gottes Hilfe erfahren und dann ist er so dankbar, dass er Gott aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser Glaubenserfahrung heraus lobt und preist. Er spricht, Er spricht als einer, der einmal ganz unten gewesen ist. Und wenn uns einer etwas erzählt von seinen Erfahrungen, die vielleicht ähnlich sind wie unsere, wie es ihm schlecht ging und wie er durch Gott Hilfe erfahren hat. Ich habe in der letzten Zeit einige solche Berichte gehört. Dann können wir vielleicht unter Umständen beobachten, dass die Menschen aufmerksam zuhören. In der Trauer. Wieso bist du jetzt nicht verzweifelt? Weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Punkt 1. Punkt 2, weil ich weiß, dass meine verstorbene Liebste jetzt bei Gott ist. Und das tröstet mich. Und darum beneiden uns dann auch Menschen. Egal, was für Erfahrung es ist. Es wäre was anderes, wenn einer so von oben herab schwadroniert und erzählt und schmeißt um sich herum mit Bibelversen und erzählt, wie toll er lebt als Christ und wie wunderbar Gott ist. Ja, aber die Menschen fühlen sich damit nicht verstanden, nicht abgeholt. Sie können sich nicht damit identifizieren. Sie fühlen sich eher bedrückt, weil einer so wie ein großer Held kommt und sie denken, er kann meine Situation, er kann mich doch nicht verstehen. Nur einer, der vergleichbaren Situation erlebt hat wie ich, wie du. Und dann erzählt, wie Gott ihm geholfen hat in dieser Situation. Kann überzeugend sprechen. Meine Frau hat mich verlassen, mein Mann hat mich verlassen. Ich hatte eine todbringende Krankheit. Ich wusste nicht weiter, ich habe meine Arbeit verloren. Ich war obdachlos, ich war arm. Was auch immer. Und dann erzählt so jemand dir und du denkst, genau das ist meine Situation. Und in der Situation hat Gott ihm geholfen. Warum? Weil er oder sie Gott anrief. Menschen, die in Elend gesessen haben, wenn sie anderen Menschen, die gerade im Elend sitzen, von ihren Glaubenserfahrungen erzählen, sind glaubwürdig. Deshalb kann er dann singen, ich will dem Herrn, den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Die Elenden, preiset mit mir den Herrn und lass uns miteinander seinen Namen erhöhen. David möchte, dass die Gläubigen in eine Gemeinschaft aufgefangen sind. Gott will, dass wir in eine Glaubensgemeinschaft aufgefangen sind. Das ist sowas wie ein Sicherheitsnetz. Und wenn ein Mensch kein solches Sicherheitsnetz von Brüder und Schwestern im Glauben haben, dann fallen sie ins Leere. Wir werden aufgefangen zuerst durch unsere Glaubensgeschwister und dann letztendlich durch Gott. Denn wir wissen, letztendlich fallen wir in Gottes Hand. Er trägt uns. Und in der Gemeinschaft trägt einer den anderen. Damit wir als Gemeinschaft Gottes Freundlichkeit schmecken können, seine Güte. Meine Lieben, wenn es uns einmal elendig geht, und das passiert immer wieder, dann sollen wir das nicht in uns hineinfressen und damit alleine bleiben. Ich spreche jetzt zu Christen, sondern es mit anderen teilen. Und gemeinsam zu Gott rufen, um Hilfe. Auch wenn es uns wirklich dreckig geht, auf Gott schauen und zu ihm rufen. Und wenn wir es mit anderen tun, dann hat das eine noch viel größere Kraft. Als ich im Elend rief, hörte der Herr und als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Und wisst ihr, ein solches Gebet, das ist manchmal ein Flehen zu Gott, ein Schreien, weil man einfach nicht weiter weiß. Aber dieses Gebet sollte uns Mut machen, nämlich dass Gott sogar in der tiefsten Glaubenskrise, selbst in größten Schwierigkeiten, immer noch größer ist als unser Glaube. Und wenn unser Glaube immer dünner wird, Gott ist immer größer. Selbst ein verunsichertes Flehen und Weinen findet bei Gott Gehör. Wichtig ist nur, dass wir uns überhaupt an ihn wenden. Und jetzt müsste der Text kommen, ganz am Anfang aus dem 1. Johannesbrief, den habe ich falsch einkopiert. Genau, da lesen wir so einen Satz, in dem es auch um Zweifel und Glaubenskrisen geht. Wir sind Gott gegenüber voller Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns hört bei allem, was wir bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon haben, worum wir ihn bitten. Was für eine Gewissheit im Glauben. In eine Glaubensgewissheit beten. Und diese Sicherheit kommt also, wenn wir uns mit Gottes Willen im gewissen Sinne identifizieren oder synchronisieren. Ich will mich mit Gottes Willen synchronisieren, identifizieren. Sein Wille soll mein Wille sein. Und in dieser oder mit dieser Einstellung rufe ich zu ihm. Dass so etwas überhaupt möglich ist, hat damit zu tun, dass Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat. Als er am Kreuz für uns, für all unsere Sünden starb. Dort vergoss er sein Blut, gab sich hin für uns, um uns zu retten. So haben seine Kreuzigung und auch sein verängstigtes Flehen dazu geführt, dass wir gewiss sein können, Gott ist gütig. Er hört uns zu, wenn wir ihn um etwas bitten. David hat zu Gott gerufen, in seiner schwierigen Situation. Gott hat ihm eine kreative Idee gegeben. Ich hoffe nicht, dass wir uns schwachsinnig hinstellen müssen irgendwo. Aber das kann eine andere Idee sein. Und Gott hat David geholfen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt 1 da, ganz am Ende mit dem 1. Ja, Gott hilft dir, wenn du ihn anrufst. Im 1. Petrusbrief lesen wir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft an ihn, denn er sorgt für euch. Meine Frau und ich haben jahrelang Kinderzeltlager gemacht. Und so, die meisten waren Kinder plus Mitarbeiter. Aber ein Lied bleibt mir für immer hängen von diesen Zeltlagern. Jedes Jahr, als ich hörte, dass die Kinder ein Lied gesungen haben, alle meine Sorgen werf ich auf den Herrn, denn er sorgt für mich. Jesus, ich liebe dich. Und die Kinder, die haben das so inbrüstig gesungen, die Wände vom Zelt und dann die Decke, die haben einfach gewackelt. Und dann im Abschluss Gottesdienst, als die Eltern und Großeltern und ihre Geschwister da waren, sangen sie auch dieses Lied. Jedes Mal wollten sie das singen. Da dachte ich mir, Mensch, so eine Bezeugung, so einen Glauben möchte ich haben. Wenn ich meine Sorgen auf den Herrn werfe, dass er für mich sorgt, dass ich es glaube, dass ich diese Glaubensgewissheit habe. Egal wie schwer es ist, begebe dich immer unter Gottes Schutz und unter seiner Leitung. Auch wenn es dir unwahrscheinlich erscheint, dass sich das ändern könnte. Denn auf diese Weise erlebst du seine Nähe, seine Hilfe und seine große Freundlichkeit. Trotz aller Umstände. Auch manchmal gegen eigenen Willen. Ich habe keine Lust oder ich glaube nicht so dran. Kralle dich fest an die Reste deines Glaubens und bete so. Werfe alle deine Sorgen auf den Herrn. Und wenn wir das tun, da werden wir immer wieder diese Erfahrung machen, wenn sich unser Glaube mit Gottes Willen verbindet, wenn unser Wille sich mit Gottes Willen identifiziert und synchronisiert, erleben wir Hilfe, ganz konkret. Und dann, wenn wir das erleben, dann können wir aus vollem Munde singen: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Und das wünsche ich uns allen. Ich möchte jetzt noch beten, aber wir können uns das noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Gott hilft und wenn wir ihn anrufen, wenn wir ihn fürchten, und er richtet uns auf, wenn wir versagt haben. Das kommt nächstes Mal. Himmlischer Vater, es ist wunderbar zu wissen, dass es in der Bibel so viele Menschen gibt, Glaubenshelden, die manchmal ganz tief gefallen sind. Glaubenshelden, die Schwierigkeiten hatten. Und auch einfache Menschen, die, obwohl sie unbedeutend waren, auch Glaubenshelden waren, die in ihren Nöten zu dir gerufen haben. Und du hast geholfen. Herr, dazu lädst du uns auch ein, durch Jesus Christus, durch dein Wort im Neuen Testament. Wir bitten dich darum, dass wir nie dran zweifeln, dass du hilfst, dass wir immer zu dir gehen und dass wir es auch gemeinsam tun. Herr, und hilf uns auch, dass wir als Gemeinschaft begreifen, dass es alle unsere Aufgabe ist, uns gegenseitig zur Seite zu stehen. Eine trage den anderen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Herr, wir können das alleine nicht tun. Aber du kannst uns durch deinen Heiligen Geist beflügeln, uns die Kraft dazu schenken. Und wir danken dir dafür, dass du es tust. Hilf uns bitte persönlich, aber auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen, solche Glaubenserfahrungen zu machen. Herr, du bist in Jesus Christus unser wunderbarer Hirt. Dir geben wir die Ehre, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.